Ich habe mich dieses Mal mit Dr. Wolfgang Käser unterhalten. Er ist psychologischer Psychotherapeut, hat seine Praxis in München und ist unter anderem auf Verhaltenstherapie für Menschen mit Migräne spezialisiert. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend, was eine Verhaltenstherapie bei Migräne bringen kann. Und darüber habe ich mich mit ihm ausgetauscht. Wie immer bitte berücksichtigen, das ersetzt kein Arztgespräch. Das ist einfach ein Interview zur Informationsvermittlung und besprecht eure Therapie mit eurem Arzt ganz individuell. So, und jetzt hoffe ich, ihr habt viel Spaß dabei.
Herr Dr. Käser, schön, dass Sie bei der Podcast-Folge dabei sind. Wir unterhalten uns ja über das Thema Verhaltenstherapie bei Migräne. Und mich würde es interessieren, wer bei Migräne eine Verhaltenstherapie empfohlen bekommt, fragt sich eventuell erstmal, wozu? Ich habe doch kein Problem mit meiner Psyche. Begegnen Sie dieser Ansicht öfter, dass die Menschen da erstmal skeptisch sind?
Fast regelmäßig sozusagen, weil einfach die Vorstellungen, was Verhaltenstherapie ist, in der Bevölkerung noch völlig falsch sind, größtenteils. Ja. Es wird oft gleichgesetzt mit Psychoanalyse, dass man in die Kindheit geht, dass alles mit Sexualität zusammenhängt und so weiter und so fort. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ja. Verhaltenstherapie hat sich in den letzten 30 Jahren aber auch enorm weiterentwickelt. Ursprünglich waren wir wirklich nur fixiert auf das sichtbare Verhalten, was ich mit der Kamera filmen kann. Ja? Mhm. Inzwischen sehen wir Verhalten auch auf der physiologischen Ebene, auf der kognitiven Ebene, also was unsere Gedanken und so weiter machen. Und das ist zum Beispiel im Rahmen von Biofeedback immer hochinteressant, wenn Patienten an bestimmte Dinge denken. Ja? Oder ich zeige zum Beispiel auch Fotos von ihrem Chef mitbringen, mit dem sie Schwierigkeiten haben oder mit sonst jemand. Ja? Und der Körper reagiert ganz, ganz stark darauf. Ja? Die Schweißdrüsenaktivität nimmt zu, die Atmung verändert sich. Und so erkennen Sie, dass zunehmend Gedanken wirklich einen direkten Effekt auf den Körper auch haben. Und in gewisser Weise dann natürlich auch indirekt ja, auf Ihre Migräne. Ich habe immer so das Bild von einem Migräne-Stausee, ja? Wo auch kleine Rinnsale sozusagen reinfließen. Ja? Und irgendwann ist der Stausee halt voll. Läuft über und das ist die Migräne, ja.
Mhm. Vielleicht kann man auch noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Verhaltenstherapie und einer anderen Therapieform. Das ist, glaube ich, vielen Leuten auch gar noch nicht so klar, wie sich die Verhaltenstherapie, wie Sie gerade jetzt sagten, auch von Psychoanalyse oder anderen Therapieformen unterscheidet.
Also tiefenpsychologisch orientierte Therapien, ja, haben ein ganz anderes Modell, ja. Die gehen wirklich davon aus, dass mehr oder weniger mit der Kindheit alle wesentlichen Prägungen abgelaufen sind, ja, Beziehung zur Mutter, zum Vater und all diese Dinge, ja. Verhaltenstherapie orientiert sich an das Hier und Jetzt, nicht so sehr an der Vergangenheit, ja. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied.
Mhm. Und heißt es dann auch wirklich, dass man sein Verhalten zu ändern? Oder?
Natürlich.
Genau.
Sowohl das sichtbare Verhalten als auch eben das kognitive Verhalten und die Physiologie, ja. Ich kann wirklich über ein Entspannungsverfahren tatsächlich lernen, plötzlich werden meine Hände wärmer, was ich vorher sozusagen willentlich nie geschafft habe, ja.
Aha, okay, das ist interessant. Und wahrscheinlich ist es uns ja auch gar nicht so bewusst, was wir denken und was für Gedankenmuster wir haben.
Ja.
Stellen Sie das auch öfter fest, dass da bei manchen Leuten einfach erstmal so... wie soll man sagen, dass es wie Schuppen von den Augen fällt, dass das dann, ja, dass man vielleicht so und so gedacht hat?
Also ganz viele Menschen spüren den Körper einfach viel, viel zu wenig, ja. Und es gibt so eine neue Theorie, die heißt die Polyvagal-Theorie von dem Stephen Porges, ja, dass sie sozusagen unterhalb von unserem Radarschirm, also völlig unbewusst, ein System haben, was ständig aktiv ist, ja, was sozusagen abscannt, bin ich hier sicher, geht es mir hier gut, ja? Bin ich hier, ist hier eine Gefahr? Oder besteht hier eventuell sogar Lebensgefahr, ja? Und je nachdem reagiert sozusagen unser vegetatives, autonomes Nervensystem blitzartig, ja? Und das kann halt dann häufig tatsächlich zu einer Migräne auch führen, ja?
Okay. Und da lernt man auch dann in der Verhaltenstherapie, das so
damit
ein bisschen zu steuern.
Und Bewältigungsstrategien zu entwickeln, ja? Also ganz wichtig ist für mich, ja, die meisten Patienten mit der schweren Migräne zumindest, ja, kommen hier sind völlig hilflos, sind wirklich im Griff der Migräne, ja, und haben keinerlei Werkzeuge, wie sie damit umgehen können, außer Medikamenten, ja. Und das hat dann die Folge, dass viele viel zu viele Medikamente nehmen, ja, und alle, also vor allem Medikamentenmischmasch, ja, Analgetika, Triptane und so weiter und so fort. Und da, das wollen wir den, müssen wir dem Patienten auch erklären, dass es der falsche Weg ist, ja.
Also gut, Medikamente darf man ja nehmen, bis
soll man sogar nehmen, ja. Und vor allem wirklich, dass sie auch lernen, die rechtzeitig zu nehmen, aber auch im Körper besser und besser kennenlernen, ja. Ist es wirklich eine Migräne oder ist es wahrscheinlich nur ein Spannungskopfschmerz, ja.
Warum lohnt sich denn gerade bei Migräne eine Verhaltenstherapie? Also warum ist es so prädestiniert dafür?
Weil die Chancen sehr gut sind, dass durch eine zusätzliche Verhaltenstherapie, so medikamentösen Therapie, die Migräne sich deutlich verbessern kann. Ja? Durch eine rein einseitige medikamentöse Therapie wird sozusagen auf die Dauer kein wirklich Durchbruch erreicht, ja? Sondern die Patienten müssen es in der Regel die Medikamente wirklich jahrzehntelang nehmen. Ja? Und wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, bei vielen Patientinnen und Patienten, die Triptane nehmen, ja, und die wie Jahrzehnte schon die Triptane genommen haben, dass sie immer schlechter wirken, ja. Und das ist natürlich für einen Betroffenen dann wirklich eine Katastrophe, wenn ein Medikament nicht mehr wirkt, ja. Und da können wir dann oft einspringen, ja, und ermöglichen ihm über Lernvorgänge, Strategien sozusagen zu lernen, ja, die Migräne wirklich zu bewältigen, die Migräne in den Griff zu kriegen. Nicht zu heilen, ja, es gibt nach wie vor, das ist meine feste Überzeugung, keine Heilung der Migräne, ja, aber er kann lernen, die besser und besser in den Griff zu kriegen, ja.
Was ich da so eine spannende Botschaft dran finde, und das ging mir damals in der Verhaltenstherapie auch so, mir war gar nicht so bewusst, dass ich selber so viel beitragen kann. Also, ja, dass ich eigentlich ganz viel Potenzial habe, das zu beeinflussen. Weil, wie Sie vorhin sagten, die meisten Leute fühlen sich hilflos, ausgeliefert. Ja. Und das fand ich ganz toll, dass ich da Werkzeuge an die Hand bekommen habe, wo ich mir vorher überhaupt nicht drüber bewusst war, dass ich selber mit relativ einfachen Möglichkeiten doch was bewirken kann. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn und Zweck.
Also als ich noch Student war, war mein Lieblingsbuch damals von einem Amerikaner, Michael Mahoney, Self-Control, Power to the Person.
Aha, okay. Ja. Und das
versuchen wir dem Patienten, so dass sie mehr Power, also mehr wirklich Macht wieder über den eigenen Körper, dass sie sozusagen ihren Körper lernen können zu steuern, ja. Was natürlich das extreme Ideal sind Yogis, ja. Die,
die ja da sehr viel Kontrolle haben. Was mich noch interessieren würde, gibt es denn Menschen mit Migräne, die so in ihrem Verhalten was gemeinsam haben? Stellen Sie da oft nicht? Oder dieser typische Charakter? Also
das ist eines der typischen Mythen, ja.
Ja, genau.
Dass sie so genau sind. Ich habe so viele Patienten, die sind sowas von schlampig und ungenau, die haben Termine zu spät eingehalten. Natürlich gibt es das andere Extrem auch, aber das gibt es nicht nur bei Migränikern, ja. Also ich glaube nicht, dass es die Migräne Persönlichkeit gibt, die es jahrzehntelang sozusagen behauptet worden ist.
Okay. Ja. Aber es ist ja wahrscheinlich schon so, dass es dann vielleicht so ein paar Sachen gibt, wie dass Leute dann irgendwie plötzlich merken, das war für mich damals zum Beispiel so ein Augenöffner, ich habe halt gar keine festen Essenszeiten.
Zum Beispiel.
Und das ist für mich aber wichtig. Ich denke, das geht einigen so, dass man das erstmal erkennen muss.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir der Patienten natürlich sagen, sie müssen ihr eigenes Verhalten, zum Beispiel Essverhalten, Schlafverhalten und so weiter, mal wirklich auch dokumentieren, damit ihnen das überhaupt bewusst ist. Ja? Dasselbe machen wir bei der progressiven Muskelrelaxation, dass sie so einen Protokollbogen führen müssen, ja? Wie angespannt sie vorher waren, ja? Vor der Übung. Wie angespannt sie danach sind. So können sie wirklich sehen, an welchen Tagen es funktioniert und warum es nicht funktioniert hat. Und sie werden mehr und mehr ihr eigener Chef sozusagen. Ja.
Also so eine Selbstbeobachtung, die man, so eine eigentlich Achtsamkeit, und, ja, oder? Die
eine Form
man,
von Achtsamkeit, ja. Und wir empfehlen vielen, vielen Patienten Form von Achtsamkeit, Mindfulness, was ja momentan auch sehr en vogue ist, ja.
Ja, das ist ja total im Trend. Ich weiß noch, vor einigen Jahren hat sich da noch kaum jemand drüber unterhalten. Und
also wir haben schon vor 30 Jahren hier in der Richtung Achtsamkeit von John Kabat-Zinn und so weiter hier propagiert. Ja, haben den Patienten auch Audiotapes mitgegeben. Ja.
Wir haben jetzt auch schon so ein paar Themen angerissen. Wir haben von Biofeedback kurz geredet, wir haben von Muskelrelaxation geredet. Deswegen vielleicht kommen wir mal so konkret zu den Inhalten in einer Verhaltenstherapie. Also um welche Themenbereiche geht es da, wenn ich jetzt Migräne habe, eine Verhaltenstherapie mache? Was sind so die Themen, die da angesprochen werden?
Also ganz wichtig ist, wie geht der Patient mit Stress um? Weil Stress nach meiner Überzeugung nach wie vor einer der Hauptauslöser für Migräne ist. Mhm. Ja? Dazu machen wir so eine Stressdiagnostik, ja. In Form von, wenn Sie wollen, von physiologischer Diagnostik, ja. Wir leiten Herzrate ab, Schweißdrüsenaktivität, EMG, eventuell Blutvolumen, Puls an Arteria temporalis, ja. Handtemperatur, getrennt an beiden Händen, weil die oft wirklich verschieden sind, ja. Und setzen den Patienten dann bestimmte Stressoren aus, ja. Mhm. Er soll Mathematikaufgaben lösen. Wir zeigen ganz furchterregende, laute Katastrophenbilder und so weiter und so fort. Und ich sehe dann, welches physiologische System am stärksten reagiert auf den Reiz, ja, und wie schnell sie wieder runterkommen. Weil wir wissen zum Beispiel von Migränikern, ja, dass die viel langsamer von einer Erregung wieder runterkommen. Also ein Nicht-Migräniker reagiert auf den Stressreiz ungefähr genauso, was die Steilheit der physiologischen Antwort angeht, aber ein normaler Nicht-Migräniker kommt sehr schnell runter. Ja? Mhm. Und der Migränepatient braucht viel, viel länger und dann kommt schon möglicherweise der nächste Stressor, ja, und dann fängt er schon ein viel höheres Niveau sozusagen wieder an und so weiter. Und das ist dann dieser Teufelskreis. Ja?
Okay. Das heißt, das ist ein Punkt, also zu lernen, Stress
zu bewältigen.
Mhm.
Und vor allem auch zu wissen, welches meiner physiologischen Systeme ist am gefährdetsten. Mhm. Und ist dann für mich als Therapeut ganz wichtig, weil das trainiere ich dann mit dem Patienten. Mhm. Ja.
Was gibt es da für physiologische Systeme? Das klingt jetzt so abstrakt. Also
eins, was inzwischen auch in der Allgemeinbevölkerung immer bekannter und auch populärer geworden ist, das sogenannte Herzratenvariabilitätstraining. Ja. Da gibt es von Hardmass Sensoren, die wir dem Patienten auch mitgeben, wo sie an so einer App zum Beispiel in dem iPhone oder im Android sozusagen trainieren können. Ja.
Mhm. Also das heißt eben, das wäre dann physiologisch, dass ich reagiere mit einem starken Herzschlag und dann versuche ich das zu trainieren.
Genau.
Ja.
Mhm. Und ich kann nur das verändern. Mhm. Wenn ich eine Rückmeldung habe, das, was ich nicht kenne, kann ich auch nicht ändern.
Ja, klar. Mhm. Was gibt es noch für Rückmeldungen außer einen erhöhten Herzschlag beispielsweise?
Muskelaktivität, also sehr, sehr viele unserer Patienten haben es im Schulter-Nackenbereich total verspannt, aber spüren es gar nicht. Ja?
Mhm.
Und das können wir messen und dann über Biofeedback sozusagen lernen die Patienten, ihren Muskeltonus systematisch zu verändern, zu entspannen, ja.
Okay, und da wäre jetzt auch zum Beispiel die Muskelrelaxation nach Jacobsen Mittel.
Also machen wir ganz oft zum Beispiel, dass wir das physiologisch unterstützen. Ich mache eine Messung von wichtigen Muskelgruppen, Trapeziusmuskeln, Frontalismuskeln und so weiter, ja, vor der PMR-Übung, ja.
Aha.
Dann macht er die PMR-Übung und danach messe ich es wieder und dann sehen die Tasse, wow, ist wirklich deutlich runtergegangen.
Aha.
Toll!
Hat man auch einen Lernerfolg.
Ein Lernerfolg. Das motiviert natürlich auch.
Ja.
Ich kann was machen, ja.
Ja.
Mhm.
Was gibt es denn noch für andere Bereiche, die dann während der Verhaltenstherapie besprochen werden? Ist das auch so ein Alltagsverhalten wahrscheinlich?
Ja. Also für viele Migräniker, also zum Beispiel, ich habe einige Migräniker, die ein großes Problem haben mit der Zeit haben, ja. Zeitmanagement.
Ich muss jetzt gerade grinsen. Ja.
Und da versuchen wir halt sozusagen verhaltenstherapeutisch, dass sie da ihre Selbstkontrollfähigkeiten wirklich erhöhen. Ja? Wenn wir zum Beispiel planen, okay, wir schaffen das bis zur nächsten Woche, ja? Sie einen bestimmten Termin wirklich pünktlich mal einhalten.
Mhm.
Dann besprechen wir das in der nächsten Stunde und geben positives Feedback oder schauen, war es noch zu schwer, woran ist es gescheitert, etc. etc. Ja.
Mhm. Okay. Spielt auch sowas eine Rolle, eben andere Trigger, wo ich einfach weiß, das tut mir nicht gut, zu vermeiden. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, was ich auch sehr augenöffnend fand, da hatte ich erzählt, dass das Tragen schwerer Koffer für mich ein Thema ist. Mhm. Aber ich kam nie drauf, wenn ich dann zum Bahnhof gegangen bin, habe ich immer diese Koffer geschleppt, bis dann die Idee aufkam, ja, warum nehmen Sie nicht einfach ein Taxi? Wo ich gedacht habe, ja, es ist so naheliegend, aber ich bin selber noch nie auf die Idee gekommen. Ja. Also sowas ist ja dann wahrscheinlich auch, oder wie jetzt mit Rotwein, dass man sich einfach vielleicht seinen eigenen Wein mitbringt und dafür den Hauswein bestellt.
Gutes Beispiel, ja.
Ja.
Also wir haben viele Patienten, die wirklich über Versuch und Irrtum, zum Teil schmerzhaften Irrtum, ja, herausgefunden, den Rotwein vertrage ich, ja.
Mhm.
Und die haben wir dann auch das Rollenspiel hier geübt, dass sie selbstsicherer geworden sind und auch in Restaurants das mitgenommen haben.
Mhm.
Und gesagt haben, ja, ich hab Migräne, ja, das ist der einzige Wein, den ich wirklich vertrage. Ich gebe ihnen ein deutliches Trinkgeld dafür, ja. Aber ihr müsst verstehen, ich kann keinen Wein hier trinken, keinen anderen Wein, ja.
Und das sagten Sie gerade, so eine Selbstsicherheit. Ich glaube, das ist, was viele Menschen auch beschäftigt, weil es manchmal doch Überwindung kostet, wenn man dann beispielsweise bei einem Geburtstag sagt, du, ich muss früher gehen, weil ich habe halt so meinen Schlaf-Wach-Rhythmus und das ist wichtig für mich.
Sehr gut, dass Sie es ansprechen. Es gab mal vor 40, 50 Jahren eine große Studie an der Uni Göttingen von einer Kollegin, der den Namen gerade nicht parat, ja. Und die hat wirklich zeigen können, dass vor allem weibliche Migräniker ja enorme Defizite haben in dem, was wir Selbstsicherheit nennen, ja, Assertiveness, ja. Die haben große Probleme, Forderungen zu stellen, Nein zu sagen und so weiter. Und das üben wir verhaltenstherapeutisch durch Rollenspiele, durch Hausaufgaben und so weiter und so fort, dass sie wirklich lernen sollen, im Restaurant ja oder im Kaufhaus sich etwas zu zeigen, aber es dann nicht kaufen oder vielen Dank etc., ja.
Und das hilft mir wahrscheinlich, weil ich dadurch auch so ein bisschen dem Stressfaktor aus dem Weg gehe.
Und es hilft mir auch so, ich kann wirklich Dinge verändern.
Ja.
Die 10, 20, 30 Jahre so falsch gemacht habe, ja?
Ja. Mhm. Oder ja, falsch oder halt einfach oder, ja, so gelernt habe wahrscheinlich auch. Ja.
Mhm. Okay.
Okay. Und wie lange macht man so eine Verhaltenstherapie, beziehungsweise wie oft kommen Leute dann?
Also in der Regel kommen wir mit der sogenannten Kurzzeittherapie, das sind momentan 24 Sitzungen, wirklich gut hin, ja.
Aha.
Ganz, ganz wenige brauchen wirklich eine Langzeittherapie, ja. Und das sind meistens dann tatsächlich noch wirkliche Probleme dahinter, ja.
Aha.
Todesfall etc. vom Partner oder irgendein Trauma und solche Dinge, ja.
Aha. Okay, also 24 Sitzungen und wie, in was für einem Rhythmus kommen dann die meisten Patienten? Jede Woche oder alle zwei?
In der Regel Anfang jede Woche, ja, und dann tun wir die Abstände vergrößern, sodass wir insgesamt oft fast ein Jahr zur Verfügung haben, ja.
Mhm. Und gibt es da auch Hausaufgaben?
Natürlich. Die Hausaufgaben bestehen in Entspannungsübungen, ja, protokolliert, je nachdem, wo die Problematik halt liegt, ja.
Aha.
Jemand, der große Defizite in der Selbstsicherheit hat, bekommt von mir bestimmte Übungen, die er machen soll, ja. Und das besprechen wir dann auch, ja. Also viele Migräne-Patienten haben zum Beispiel ein großes Problem, sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ja.
Mhm.
Das ist eine schöne Übung, die wir hier zum Beispiel hier gegen Mr. Karstein, ja.
Mhm.
Und ich sage, sie sollen sich unten von der Rolltreppe, die von oben runter geht, hinstellen, so als ob da auf jemand warten. Und alle Leute schauen sie natürlich an.
Ja, ja, okay. Und das ist dann ein ungutes Gefühl erstmal.
Ja, und soll dann wirklich auch auf ihre Physiologie mal achten, ja. Wo spüre ich das beim Körper, dieses unangenehme Gefühl etc., ja.
Aha, okay. Und wie ist es, gibt es speziell auf Migräne fokussierte Verhaltenstherapeuten oder kann das eigentlich jeder Verhaltenstherapeut machen?
Leider nicht, ja. Und viele meiner Verhaltenstherapeutischen Kolleginnen und Kollegen haben halt auch das Dilemma, dass sie über Migräne viel zu wenig wissen. Ja?
Mhm.
Und im Rahmen der Ausbildung wird es auch sozusagen viel zu wenig beachtet, wo Migräne so ein großes Problem in der Bevölkerung darstellt. Ja?
Mhm.
Ist schade, ja.
Das heißt, es ist eher schwierig, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der sich da vielleicht gar nicht mit auskennt.
Also wichtig wäre, wenn ich sozusagen zu einem Verhaltenstherapeut oder zu einer Verhaltenstherapeutin gehe, wirklich zu fragen, haben Sie Erfahrung mit Migräne? Ja? Wie viele Patienten haben Sie denn schon damit therapiert?
Mhm.
Ja? Wenn er sagt, noch überhaupt keine, dann würde ich eher davon abraten.
Mhm. Gibt es denn irgendwo ein Verzeichnis von der Deutschen Kopfschmerz- und Migränegesellschaft? Gibt es ja zum Beispiel spezialisierte Neurologen, die aufgeführt sind. Gibt es sowas auch für Verhaltenstherapeuten?
Es gibt diesen Schmerztherapeutenführer, ja, wo auch die verhaltenstherapeutische Psychotherapeuten aufgeführt sind. Ja.
Okay.
Das sollte man nachschauen. Und in der Regel wissen die Delegationsärzte, also Dr. Kaupe zum Beispiel, oder wer Erfahrung damit hat, an wen man wirklich jemanden empfehlen kann,
weiterleiten kann. Ja. Man könnte, wenn man das Glück hat, weil auch das passiert nicht immer, einen Neurologen zu finden, der sich mit Migräne auskennt, den dann wiederum fragen, ob der nicht vielleicht jemanden empfehlen kann in der Nähe.
Ja.
Okay. Und wie ist es, wie nimmt man so die gelernten Dinge mit ins Leben? Funktioniert das?
Indem man es wiederholt.
Okay, das ist ein sehr wichtiger Tipp, ja.
Ja.
Das heißt wirklich täglich Muskelentspannung nach Jakobsen,
richtig,
haben Sie zum Beispiel gesagt?
Also ich habe eine ganze Reihe von Patientinnen. Also eine Patientin, das war vor vielen Jahren, das ist ganz schön. Die sagt zu mir, wissen Sie, Herr Dr. Käser, wenn ich die Übung 2 Tage nicht mache, ja, merke ich den Unterschied.
Mhm.
Ich habe es mal eine Woche nicht gemacht. Ich habe meinen Freund gefragt, was los ist.
Ach, wirklich?
Und einmal habe ich es fast einen Monat nicht geschafft, weil ich im totalen Stress war. Da kam am Schluss mein Chef zu mir und sagte, haben Sie irgendwas?
Echt? Okay. Mhm. Also das ist einem selber dann gar nicht...
Gar nicht so bewusst.
Ja.
Mehr.
Mhm. Aha. Und gibt es dann auch eine Möglichkeit zu sagen, dass man sich zu Hause irgendwie immer wieder mal dran erinnert oder motivieren kann? Weil das ist ja oft so, während man so eine Therapie macht, ist man voll im Thema und dann passiert das, was weiß ich, 4 Monate später hat man schon wieder alles über den Haufen.
Also hilfreich ist zum Beispiel die PMR, Muskelrelaxation, zu bestimmten Zeitpunkt zu machen. Ja? Das ist sozusagen wie eine Art Wecker ist, ja.
Mhm.
Einige Patienten kleben so im Spiegel oder an der Tür so einen Hinweisreiz, ja, ein Smiley zum Beispiel, ja.
Mhm. Kann man das mit anderen Sachen auch machen, wie jetzt, dass ich zum Beispiel einfach von der Selbstfürsorge her mehr auf mich achte und vielleicht öfter Nein sage, dass es so einen Trick
kann
gibt?
Kann man üben, ja.
Ja.
Und wichtig ist, dass die Patienten sich selber immer mehr auch mögen, ja.
Mhm.
Also sich im Spiegel wirklich anlächeln, ja, und solche Dinge, ja.
Mhm. Das spielt dann eine große Rolle auch dafür, dass ich dabei bleibe und das Gesamtkonzept wahrscheinlich irgendwie bestehen
bleibt. Wenn ich unfreundlicher bin, ja, bin ich auch verspannter.
Ja, 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 definitiv.
Und diese Verspannung hat ja wieder einen ungünstigen, negativen Effekt auf meine Physiologie.
Ja.
Also ist ja auch ein Teil der Physiologie.
Ja, ja. Mhm. Okay. Gibt es denn jetzt auch Punkte noch zu bedenken, wenn jetzt jemand sagt, ja, stimmt, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ich möchte eine Verhaltenstherapie machen, worüber man sich ein paar Gedanken vorher machen sollte? Also mir fällt da ein, zum Beispiel, bezahlt es die Kasse? Wo gehe ich als erstes hin, als Ansprechpartner? Wie sieht es aus, wenn man ja auch immer wieder hört, mit Berufsunfähigkeitsversicherungen und so weiter und so fort, wenn man eine Therapie gemacht hat, dass das irgendwie schwierig sein kann? Also gibt es da so bürokratische Sachen, an die man denken muss?
Es gibt schon ein paar bürokratische Leiderhindernisse. Ja. Jemand, der wirklich nur wegen der Migräne hier bei mir in Behandlung war, das läuft dann offiziell tatsächlich unter Verhaltenstherapie, also letztendlich auch Psychotherapie. Und wenn er eine Lebensversicherung abschließen will oder Berufsunfähigkeit, dann haken die halt alle nach. Man hat oft einen Malus, ja.
Mhm.
Also ich hoffe, dass sich das langsam verändert, weil im Grunde ist es ja vorteilhaft für Versicherungen, ja. Wenn jemand sozusagen durch eine Verhaltenstherapie eine Reihe von Strategien gelernt hat, ja, die ihm ja dann möglicherweise auch in anderen Bereichen helfen.
Mhm. Okay. Das heißt, da sollte man sich vielleicht drüber vorher im Klaren sein, ob man da gerade was abschließen
richtig,
will.
Richtig, also das sage ich auch allen Patienten, ja.
Ja,
mhm.
Okay. Und wie ist...
Wobei ich es dann in der Regel welche dann angeschrieben von diesen Versicherungsunternehmen und da schreibe ich immer rein, wegen reiner Verhaltenstherapie, die Therapie wurde erfolgreich abgeschlossen, ja. Das hilft dann in der Regel, ja.
Okay, das ist gut zu wissen. Und wer wäre so mein erster Ansprechpartner, wenn ich sage, ich würde gerne Verhaltenstherapie machen? Also kann ich das bei meinem Hausarzt, Hausärztin irgendwie zur Sprache bringen?
Im Prinzip kann momentan jeder direkt auch bei dem Verhaltenstherapeuten anrufen, einen Termin ausmachen.
Mhm.
Das ist ja leider auch, dass die Wartezeit inzwischen bei fast allen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr lang ist. Mhm. Ja. Fast ein halbes Jahr oder noch länger. Ja. Die zweite Möglichkeit, dass man vom Hausarzt sich quasi beweisen lässt, ja, oder vom Neurologen.
Mhm. Und das bezahlt auch die Krankenkasse, ja, jetzt, wenn man gesetzlich versichert ist?
Ja, bezahlen alle Kassen, ja.
Mhm. Okay. Ja, dann steht ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, niemandem groß was im Weg, außer die Wartezeit.
Und natürlich, dass viele unserer Migränepatienten ja unter einem wahnsinnigen Zeitdruck stehen, ja, weil sie sich zu viel auch aufgeladen haben. Ja.
Also ich habe gar keine Zeit für eine Verhaltenstherapie, genau. Ist dann am Ende des Tages ja vielleicht das Problem. Okay. Mhm.
Oder ich meine, ich habe also sowohl in der Klinik als auch hier in der Praxis sehr oft erlebt, ja, ich habe keine Zeit, jeden Tag EPMR zu machen, ja.
Mhm. Was sagen Sie da?
Ganz einfach. Viele Patienten haben Gott sei Dank schon über Jahre hinweg eine Excel-Tabelle geführt.
Ja.
Da sehe ich, wie oft sie Migräne gehabt hatten, ja.
Aha.
Ich sage, okay, wir wissen aus einigen Forschungen, ja, dass wenn Sie regelmäßig EPMR machen, in einem halben Jahr ungefähr zwischen 50% und 60% weniger Migräne haben. Können Sie ganz einfach mal ausrechnen, ja.
Aha. Aber das ist spannend, eben was man dann für einen Zeitgewinn am Ende wieder hat, ja, der schmerzfrei ist.
Und nicht nur Zeitgewinn, ja, auch Lebensqualitätsgewinn, ja.
Mhm. Und aber da sagen Sie auch, dass wir das nochmal festgehalten haben, ein halbes Jahr ist schon der Zeitraum, den man sich geben sollte und dann wirklich täglich.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Eine Reihe von gerade schweren Migränepatienten, die sagen, jetzt war ich schon 4 Wochen und es ist praktisch nicht besser geworden.
Ja. Ja,
schauen Sie, wenn Sie 4 Wochen Musikinstrument angefangen haben zu üben, ja, können Sie nach 4 Wochen auch noch nichts Tolles spielen.
Mhm.
Oder wenn Sie Tennis angefangen haben, ja, nach 4 Wochen, ja, obwohl Sie jeden Tag geübt haben, bleibt der Ball doch so oft im Netz.
Ja. Ja, das stimmt. Schön. Das ist eine tolle Motivation, wirklich dran zu bleiben und Geduld zu haben. Und ich hoffe, dass viele Menschen mitnehmen, dass man definitiv, wie wir schon anfangs gesagt haben, was tun kann und nicht hilflos ist. Mhm. Genau.